SWR 2 Leben.
Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, баю.
Ich bin begeistert und inspiriert von Stefan Weilers Idee, über den Schlüssel der Musik in fremde Lebenswelten einzutauchen. Lange habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, was das Projekt für ihn bedeutet und was er dabei erlebt.
Ich habe im Vorfeld diese Herausforderung, wer wird mir begegnen? Und immer noch die Frage, wie kann ich mit diesen Menschen ein Gespräch aufbauen? Wenn ich dann rausgehe aus der Begegnung, dann bin ich tatsächlich sehr häufig erfüllt von dem, was die Leute erzählen, weil ich erleben darf, dass Menschen bis in die letzten Stunden sogar ihres Lebens hinein am Leben teilnehmen und gestalten und etwas planen, das weiter reicht als ihr Leben hier.
Oft, so erzählt er mir, erinnern sich die Sterbenden an die Lieder, die auch jetzt in ihrer gegenwärtigen Situation eine Rolle spielen. Zum Beispiel erzählte er von einer Frau im Hospiz.
Sie sagte, ein Song, mit dem ich groß geworden bin, ist Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ich mochte diesen Schrammel-Garagenrock nie so besonders gerne, aber es war halt irgendwie da und war ja auch ein großer Hit. Dieser Song hat völlig seine Gestalt gewandelt in einer Coverversion von Tori Amos, nur mit Stimme und Klavier. Das war, als sie schwer krank wurde und wusste, dass sie unheilbar krank wurde, dann plötzlich ein ganz bedeutender Song, weil auch sie so das Gefühl hatte, sie wandelt sich auch. Sie verdichtet sich zu einer Melodielinie, zu einem Charakter, der dann vielleicht nicht mehr geschmückt ist mit all den Dingen des Alltags. Es ist ja auch spannend, wenn man ins Hospiz geht. Man muss einen großen Teil des Lebens zurücklassen. Es ist ein Nadelöhr. Da passt nicht alles durch. Und der Song von Tori Amos ist auch ein Nadelöhr in ihrer Interpretation.
Nun mache ich mich selbst auf den Weg. Nicht mit dem Notizblock und Stift wie Stefan Weiler, sondern mit dem Mikrofon. Und auch nicht in ein Hospiz, sondern in private Wohnungen. Ich treffe Hartmut Hoppe und Eva Sauermann. Beide können auf ein langes Leben zurückblicken. Am Lebensende sind sie jedoch nicht.
Mozart ist schon so der Mittelpunkt meines Musikhörens. Jetzt höre ich alles, was daherkommt. Also von Mozart über Haydn, über Beethoven, über Mendelssohn und. Bach sehr gerne, aber erst in den letzten Jahren mehr. Ich finde immer, Bach ist was für ältere Leute.
Eva Sauermann ist heute immerhin 87 Jahre alt. Dann fand sie also noch vor kurzem, dass sie selbst zu diesen älteren Leuten nicht gehört?
Ich gehöre zu diesen. Ja. 87 ist alt, da können wir nicht dran rütteln. Wir haben es durch Krieg und alle möglichen anderen Ereignisse, haben wir es nie hingekriegt, Hausmusik zu machen. Aber meine Eltern haben schon sehr viel Musik gehört, auch zu Hause. Solange ich denken konnte, gab es da einen Plattenspieler und bei mir auch. Und jetzt, seitdem ich alleine bin, ist es noch wichtiger geworden. Also ich habe auch mit Paulus viel Musik gehört. Ich bin viel in Konzerte gegangen, tue ich immer noch.
Eva Sauermanns Mann Paulus starb 2015. Das gemeinsame Haus, in dem die beiden mit ihren 4 Kindern lebten, hat sie nach seinem Tod ausgeräumt und verkauft. Seitdem wohnt sie alleine in einer hellen Neubauwohnung. Bevor wir uns treffen, sagt sie mir am Telefon, dass sie sich an einzelne Musiktitel gar nicht so erinnere und überhaupt mal sehen, was ich da so von ihr wissen wolle. Das gefällt mir. Ihre direkte, selbstbewusste und manchmal verschmitzte Art.
Ich hatte mal den Traum, dass ich eine berühmte Pianistin wäre. Das war ein toller Traum. War ich auf der Bühne und dann weiß ich noch, dann habe ich mir ausgedacht, in dem Traum, dann will ich aber auch ein kleines, gemütliches Holzhaus in Schweden haben, um mich von diesem ganzen feierlichen Kram zu erholen. Also so ein, das habe ich wirklich alles geträumt.
So ein Diven-Dasein.
Ja, genau.
Die Hände auf den Holzlehnen ihres Stuhls lächelt und wippt sie leicht zu Haydns Klaviertrio. Unbeschwertheit füllt ihr Wohnzimmer. Ich ahne ein wenig, wie sie als junge Frau war. Sie erzählt mir, wie sie mit 22 in den 50er Jahren gegen den Willen ihrer Eltern ein halbes Jahr als Au-pair-Mädchen in die Nähe von London ging. Eine erste Erfahrung von selbstbestimmtem Leben. Die Erinnerungen kommen nicht mehr ganz chronologisch, aber die Bilder sind noch sehr klar in ihrem Kopf.
Da bin ich mit zwei Leuten, für die ich da kennengelernt hatte, in dieses Konzert gegangen. Also da war der junge Yehudi und seine Schwester war ja Pianistin. Und die haben zusammen so ein wunderbares Konzert gegeben. Ich habe da sogar noch ein Programm. Mir fällt nämlich im Augenblick nicht ein, was ich da gehört habe, aber ich habe da noch so ein Bild. Tag in der Woche bin ich von morgens bis abends in London rumgelaufen und habe mir London erobert. Das war nicht immer ganz ungefährlich. Und da passiert es schon mal, dass man angesprochen wurde. Und einer wollte mich mal, der fand, ich wäre sehr geeignet als Trapezkünstlerin. Da hatte ich ziemliche Mühe, den wieder loszuwerden, denn als ich dann aus diesem... Das war in so einer Teestube und als ich dann da rausging, ging der mit mir.
Je mehr wir uns in ihrer Jugendzeit aufhalten, umso mehr fällt ihr dazu wieder ein. Und irgendwie wirkt das auch auf mich. Ich denke darüber nach, wie sich mein erster längerer Auslandsaufenthalt mit Anfang 20 angefühlt hat. Zwischen uns liegen viele Jahre, aber dieses Lebensgefühl von Freiheit, Neugierde und Risiko kann ich nachvollziehen. Die Musik hilft ihr dabei, die Stationen in ihrem Leben zu ordnen.
Ja, in der Royal Albert Hall. Und ich sehe doch den Flügel, wo sie dran saß. Ich habe da drin das Pulpit. Hör mal, ich glaube, ich habe gerade was verwechselt. Das war nicht in der Zeit, als ich Au-pair da war. Ich habe da auch noch Freunde später besucht. Und da war das, glaube ich. Manchmal bringst du Erinnerungen auch durcheinander.
Vier Kinder hat sie großgezogen. Sie hat sich immer für Politik und Gesellschaft interessiert und später noch psychologische Ausbildungen gemacht. Sie und ihr Mann Paulus, ein international tätiger Nuklearforscher, waren viel auf Reisen. Von einer besonderen Reise, die sie mit Musik verbindet, erzählt sie mir.
Mit Armstrong verbinde ich schon ein ganz besonderes Ereignis. Paulus und ich waren ja mal 3 Wochen in Amerika. Und eine Nacht in New Orleans. Und da ist eine Straße, da ist ein Lokal neben dem anderen und überall spielen sie Jazz. Und das waren eigentlich alles Armstrongs, die sahen alle so aus wie er. Also schwarze Leute, die unglaublich Trompete spielten, andere Blasinstrumente. Das war einfach total schön. Haben ein schönes Hotel gebucht und sind die ganze Nacht darum flaniert. Immer in dieser Musik. Das habe ich in so guter Erinnerung. Das ist eine Straße voller Jazzmusik. Und das war wunderbar.
Der Schmerz über den Tod ihres Mannes vor 4 Jahren ist da, aber er überwältigt sie nicht mehr. Über ihre gemeinsamen 60 Jahre spricht sie voller Respekt und Dankbarkeit.
Wir hatten ja so eine Struktur, als wir unsere Kinder alle hatten und in dem Haus eingezogen waren, hatten wir so das Gefühl, oh, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verlieren als Paar. Der Paulus kriegte mal einen ganzen Karton mit irgendwelchen Schnäpsen geschenkt. Und dann haben wir jeden Abend, wenn er nach Hause kam, gesagt, Kinder, ihr bleibt draußen. Und haben zusammen einen Kontakt getrunken und uns gegenseitig erzählt, was der eine oder der andere gerade erlebt hatte. so in der letzten halben Jahr, als Paulus nicht mehr so viel konnte und auch geistig ein bisschen dement war, haben wir viel zusammen Musik gehört. Und das habe ich gemerkt, dass er ruhig wurde und dann sagt, ach, das ist aber schön. Er mochte sehr gerne Beethoven. Der hat ja noch mal so richtig Power, ne? Das hat er eigentlich am liebsten gehört.
Mit Musik wächst man zusammen und mit Musik wächst man auch mit. Wir kommen noch mal auf Bach zu sprechen, der ja was für alte Leute sei.
Meine Mutter hat dann auch in späteren Jahren viel Bach gehört. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als ganz junge Frau gesagt habe, nee, das ist nix. Da sind ja ganz viel Wiederholungen immer wieder drin. Ne? Bei Bach hast du praktisch so immer wieder dasselbe. Und das fand ich damals langweilig, aber heute nicht mehr. Also du wirst innerlich ruhiger und musst dich auch stiller halten. Ich kann nicht mehr so viel in Bewegung sein wie früher. Ne? Geht nicht mehr so. Also das gehört, ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sich alles mehr wieder so auf einen selbst konzentriert. Und Bach ist so, den kannst du wunderbar so in Ruhe hören und innerlich dich abregen, wenn du aufgeregt bist oder so. Also der ist sehr, sehr befriedigend. Ich bin manchmal ärgerlich, dass ich nicht mehr so gut laufen kann wie früher und so. Die Einschränkungen sind schon da. Aber ich kann sie auch akzeptieren, weil ich sehr zufrieden mit meinem Leben bin. Ich habe 4 Kinder, die sind wunderbar und ich habe eben auch noch viel gelernt und einen Beruf gehabt, der mir dann auch Spaß gemacht hat. Dann noch mal viel gearbeitet, zwischen 50 und 70. Und deswegen, wenn du so zufrieden bist mit deinem Leben, dann kannst du auch gut alt sein. Aber wenn du dann noch so Mängel hast, wo du denkst, ach, das hätte ich doch machen sollen und das hätte ich doch machen sollen. Und warum habe ich nicht, dann ist das doof. Nee, hätte, könnte, werde, ist nichts.
Die Kindheit im Krieg erlebt zu haben, aus einem akademischen Elternhaus zu stammen und eine Vorliebe von Kindheit an für Klassik. Das haben Eva Sauermann und Hartmut Hoppe gemeinsam. Hartmut Hoppe und seine Frau Ulla habe ich öfter auf Kulturveranstaltungen getroffen. Er groß und bedächtig mit weißem Seemannsbart und halblangem Haar, seine Frau eher Flottenschrittes, oft ein paar Meter voraus.
Erstes wirklich großes Erlebnis mit Musik. Also wir hatten damals kein Radio, war ein Konzert in Münster, in der Halle Münsterland mit Elinai und Eugen Jochum. Und das war wirklich ein großes Erlebnis. Die Halle Münsterland ist eine Halle, da gehen 10.000 Leute rein und die war voll. Da war ich, 10 muss ich da gewesen sein. Ja, das war also im Herbst 1947. Wir haben gehungert wie die Weltmeister. Meine Mutter und mein Bruder, die sind immer Hamstern gefahren, ne? Wir haben praktisch alles verkloppt, was in Nied- und Nagelfest war. Teppiche und meine Mutter hat ihren Trauring versetzt, nur um die Kinder durchzubringen. Ja?
Ein Konzert war der absolute Luxus. Der Vater blieb mit Hartmuts beiden Schwestern zu Hause. Er war erst im März 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Und auch dem Publikum im Konzertsaal steckte der Krieg noch in den Knochen. Mittendrin zwischen den vielen seelisch und kulturell ausgehungerten Menschen der 10-jährige Hartmut, sein Bruder und die Mutter, die selbst das Klavierspiel liebte.
Klavier war für sie wichtig. Und dann Elinai, das war die Pianistin zu der Zeit. Ne? Ich meine, man hat ja, wenn man da hinten drin saß, wir saßen relativ weit hinten, wir hatten ja auch kein Geld, man hörte ja fast nichts. Man musste sich also wirklich anstrengen. Lautsprecheranlagen gab es ja so gute noch gar nicht, um so einen Riesenraum zu beschallen. Also man musste richtig die Ohren spitzen. Das war schon spannend. Das vierte Klavierkonzert von Beethoven und dann gab es noch eine Sinfonie von Bruckner. Später habe ich dann gehört, dass Elly Ney während der Nazizeit also sehr parteikonform war. Ein ganz großer Zustand. Ich weiß, dass sie Nazi war, aber sie war eine großartige Pianistin. Und damals stand die Musik für mich völlig im Vordergrund. Da wusste ich auch noch nicht so viel über die Nazis, wie mir mein Vater dann später erzählt hat, als er zurück war, 1947, das vergesse ich nie. Er kam genau zum Geburtstag meiner jüngsten Schwester, im März.
Die Familie war von 1943 bis 1947 auseinandergerissen. Der Vater erzählte bei seiner Rückkehr von seinen schweren Erlebnissen. Aber auch Hartmut hatte mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Schlimmes erlebt. Die Bombardierung Berlins, die Angst in den Luftschutzkellern, die Zwangsevakuierung und den Einmarsch der Roten Armee.
Ach Mensch, da kommen jetzt auf einmal so viele Sachen hoch aus der Zeit. Wir hatten ja auch noch ein Hausmädchen aus der Ukraine, Katharina Kononenko, die wir alle sehr liebten und die uns auch sehr liebte. Von 43 bis 45, gut 2 Jahre. Die gehörte zur Familie, ne? Wie alt war die? 20, 25, älter noch nicht. War schon toll, tolle Form. Ich meine, die war als Kriegsgefangene nach Deutschland gekommen, aber völlig unschuldig. Aber sie wurde, weil sie bei den Deutschen gearbeitet hat, als Kollaborateurin angesehen. Und die wurde dann eines Tages nach dem Einmarsch der Russen in Berlin, wurde die abgeholt. Und zwar von ihrer eigenen Schwester, Majorin. Und ihre eigene Schwester hat sie gefesselt abgeführt. Als ich Katharina von meiner Mutter verabschiedete, hat sie gesagt, wenn ich mal ein Stück Seife aus Russland kriege, dann bin ich da drin.
Nach einer Weile des Schweigens frage ich ihn, ob Katharina ihm und seinen Geschwistern auch etwas vorgesungen habe.
Ja, die hat viel gesungen, das stimmt. Aber natürlich haben wir Kinder das nicht verstanden. Das ist mir eigentlich nicht so im Gedächtnis. Also, dass sie gesungen hat, ja, aber einzelne Lieder nicht.
Ich habe eine Idee. Bei der Aufführung von Stefan Weilers letzten Liedern in Aachen Ende 2018 wurde unter anderem ein traditionelles russisches Schlaflied gesungen, das ich mit dem Handy aufgenommen habe. Als ich vorschlage, ihm das vorzuspielen, nickt er und schaut mich erwartungsvoll an.
Ja, das hat mir so nicht. Natürlich nicht in Deutsch.
Ich recherchiere. Auf Ukrainisch finde ich aber nur Synthie-Pop oder altbacken wirkende Liedversionen. Und so erzähle ich Tamara Lukascheva, einer in Köln lebenden, mir bekannten ukrainischen Jazzsängerin, von dem geliebten Kindermädchen Katharina und den Hoppe-Kindern. Und natürlich kennt Tamara Bajuschki Baju.
Spi, mladenec, moi prekrasny. Баюшки, баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою, в колыбель твою.
Bei Hartmut und Ulla im Wohnzimmer steht Ullas Flügel. Hier gibt sie Klavierunterricht. Gegenüber ist ein Wandregal mit kleinen exotischen Musikinstrumenten, Büchern und den gemeinsamen Klassik-CDs und Schallplatten. Es gibt aber auch noch Hartmuts eigene Abteilung, Jazz, Soul und Rockalben im Regal unterm Fernseher. Mit seinen Platten machen wir auch einen Zeitsprung in die 60er Jahre. Hartmuts Lehrjahre und die Zeit, als er Ulla, seine zweite Frau, kennenlernte.
Jazz hatte ich eigentlich erst angefangen, da war ich 17. Da war ich dann in der Goldschmiedelehre. Und zwar in Münster. Mit 19 habe ich ja meine Gesangsprüfung gemacht. Lionel Hampton habe ich live gehört dort und gesehen. Was der veranstaltet, das war. Der sprang auch über sein Vibraphon schon mal rüber. Und das war Wahnsinn. Und ich bin ja dann als Goldschmied hier in Aachen gewesen. Hatte schon die Meisterprüfung. Ich hatte einen Freund hier. Und der war damals Inspizient am Grenzlandtheater. Und die Ulla war am Grenzlandtheater Bühnenbildnerin. Und dann hat der Rolf bei sich zu Hause eine Fete veranstaltet mit den Angestellten vom Theater. Und da war die Ulla dabei. So habe ich die Ulla kennengelernt.
Ich brauche nur kurz zu erwähnen, dass es doch 1970 dieses legendäre Woodstock-Festival in Aachen gab.
Das war eine wilde Zeit. Deep Purple, Pink Floyd, Jethro Tull, ja. Mungo Jerry, die waren alle da. Und ganz Aachen war bekifft. Schon alleine durch den Dunst, der von darüber ging. Ich wohnte damals in der Jülicher Straße. Du konntest in der Jülicher Straße dann hören, riechen, wo die Musik spielt. Ach, war das schön, mein Gott. 3 Tage lang. Alle haben getobt. Es war eine irre Stimmung, als die Purple ihre Gitarren angezündet haben.
Im Leben von Hartmut gab es viele Schicksalsschläge, aber eben auch das Glück mit Ulla, seiner zweiten Frau. Ich erinnere mich daran, was Stefan Weiler zu mir gesagt hat, dass er immer bereichert und erfüllt von der Offenheit aus den Gesprächen herausgehe. Nach den Treffen mit Eva Sauermann und Hartmut Hoppe weiß ich, was er meint. Was die beiden in ihrem Leben erfahren haben und wie sie darüber erzählen, das hat mich berührt und beeindruckt. Und über allem liegt Musik.
Ich bin kein frommer Mensch, ich gehe auch nicht in Gottesdienste oder wenn, dann nur ganz selten. Aber über Musik kriege ich diesen Bogen, dieses Gefühl. Musik ist ja etwas, das kannst du ja nicht fassen und du kannst es nicht irgendwo hinstellen oder so. Das ist ja was eher Ungegenständliches, was so auf dich einströmt, ne? Und eben viele Dinge in dir anrührt. Musik.